verehrt, begehrt. Theaterkult und Sammelleidenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur gleichnamigen Ausstellung Verehrt, begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft, die bis 18. April 2022 im Theatermuseum zu sehen ist. In den kommenden Wochen spreche ich mit leidenschaftlichen Sammlerinnen und Sammlern und solchen, die von sich sagen, dass sie eigentlich gar nicht sammeln. Ich spreche mit Menschen, die das Sammeln verbindet, deren Zugänge und Triebfedern aber doch sehr unterschiedlich sind. Ich spreche mit Menschen, die auch im Katalog zur Ausstellung mit ihren Gedanken und Erfahrungen zum Sammeln vertreten sind. Mein Name ist Karin Mörtel. Ich arbeite als Kulturvermittlerin und Theaterpädagogin im Theatermuseum und wünsche gute Unterhaltung. Ich möchte Ihnen unseren heutigen Gast, Frau Emilia Notsch, in ihren eigenen Worten vorstellen. Steirerin, im Erstberuf Übersetzerin und Dolmetscherin für Russisch, Zweitberuf Ärztin für Allgemeinmedizin und seit 20 Jahren Theaterbetriebsärztin. Parakulinarische Hobbys, Flohmärkte, Arabisch, Ägyptologie und Reisen. Diese Selbstbeschreibung findet sich im Buch My Stage is My Kitchen. Frau Notsch hat nämlich den ersten Lockdown genützt, um Kochrezepte von Theatermenschen zu sammeln und dieses Buch herauszugeben. Sie ist Betriebsärztin im Burgtheater, Volkstheater und in der Josefstadt. Außerdem ist sie leidenschaftliche Sammlerin und kann, wie sie sagt, schwer nachvollziehen, wie jemand am Flohmarkt nichts finden kann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen und uns ein wenig an Ihrer Passion teilhaben lassen. Ihre Sammelleidenschaft reicht bis in die Kindheit zurück. Können Sie sich noch erinnern, was Sie als Kind gesammelt haben und wie Sie zum Sammeln gekommen sind? War das da Teil Ihrer Familie und auch Thema bei Ihren Eltern?
Nein, also bei den Eltern gar nicht. Ich habe als Kind Dinge gesammelt, die, glaube ich, heute noch alle Kinder sammeln, sprich Steine, Tannenzapfen, solche Dinge, die es halt in der Steiermark gab. Und mein Vater war Tischler und ich habe immer Zeichnungen machen dürfen, wo ich mir so Sammelkästen vorgestellt habe. Ich wusste zwar noch nicht, was ich später einmal sammle, aber es war schon klar, das muss irgendwo aufbewahrt werden und zwar auf eine Art und Weise, dass man es auch gut sieht. Und da erinnere ich mich, ich habe die Zeichnungen leider nicht mehr, daran, dass ich da ganz, ganz viele Modifikationen immer wieder vorgenommen habe und dass mein Vater das immer mit großer Liebe da betrachtet hat. Es ist nie so ein Kasten gebaut worden, aber in meiner Fantasie hat er immer existiert.
Ich durfte ja in Ihre Wohnung und ein bisschen Einblick in Ihre Sammlung bekommen und auch heute noch ist ja sozusagen das Präsentieren Ihrer Lieblingsobjekte ganz wichtig. Also Sie sammeln nicht in Schachteln, sondern es wird auch ausgestellt sozusagen in der eigenen Wohnung und ist Teil des eigenen Wohnkonzeptes.
Das ist immer ganz wichtig, weil es soll ja auch für mich sein. Also ich sammle ja nicht, dass ich es anderen Leuten zeige, sondern ich sammle für mich und ich freue mich einfach, an den Dingen vorbeizugehen, immer wieder stehen zu bleiben, zu überlegen, wo habe ich das eigentlich her, wie war das damals, die Geschichten dazu noch einmal zu rekapitulieren und mich einfach an den Dingen zu erfreuen. Und ich habe ein paar Sachen vielleicht in Schachteln, aber ich habe wirklich das meiste integriert in den Wohnbereich.
Lässt sich das beschreiben, was Sammeln für Sie bedeutet, welche Gefühle damit verbunden sind und welchen Stellenwert es in Ihrem Leben hat?
Ja, es ist in erster Linie einmal eine große Freude, so würde ich das beschreiben von den Emotionen her. Es ist das Glück auf Flohmärkten oder wo immer auch bei Willhaben zum Beispiel, völlig unerwartet auf ein Ding zu stoßen, wo man sagt, na, das habe ich jetzt aber die letzten 20 Jahre gesucht, das passt genau da und da hinein und das dann zu erwerben. Und es ist einfach, ja, ich glaube, mit Freude und Glück kann man das am besten überschreiben. Und der Stellenwert, also ich wäre schon nervös, wenn ich merke, es gibt irgendwo einen tollen Flohmarkt und ich kann aus irgendeinem Grund dort nicht hin. Ja, also da sehe ich schon, das hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Es gibt so Fixpunkte, zum Beispiel die Sammlerbörsen in Klosterneuburg oder die großen Flohmärkte in Tulln, die jetzt ja alle nicht stattgefunden haben, aber wo ich schon Monate vorher schaue, wann ist der Termin und mir das eintrage, dass ich da ja nichts anderes reinnehme, weil da muss ich unbedingt hinfahren.
Ich würde mich freuen, wenn wir auf einzelne Objekte Ihrer Sammlung ein wenig eingehen könnten. Mir scheint, bestimmte Materialien und eine hohe kunsthandwerkliche Qualität ist wichtig für Sie. Es findet sich zum Beispiel Keramik, Übertöpfe, eine Vogelserie, entzückende Engelsfiguren oder auch Buchstützen bei Ihnen. Sie sind aber auch sehr viel gereist und haben viel von Ihren Reisen mitgebracht. Da scheint mir eine Vorliebe für das Orientalische gegeben zu sein. So haben Sie zum Beispiel eine Sammlung von alten Ausgaben der Märchen von Tausend und einer Nacht.
Ja, die habe ich als Kind natürlich schon gekannt und auch vorgelesen bekommen. Und wie ich dann älter wurde und mich auch mit Sprachen beschäftigt habe, war immer der Wunsch, einmal Arabisch zu lernen. Das war so eine gewisse Naivität heraus, weil ich habe damals auch gar noch nicht gewusst, dass die Geschichten aus Tausend und einer Nacht ja nicht im Ursprung auf Arabisch sind. Das ist ja eine Sammlung von Erzählungen, die sich aus dem, sagen wir mal, weit gefassten Orient speist. Da sind sehr viele indische Einflüsse drinnen. Es gibt Forscher, die meinen, alles, was mit Fabel, Tiergeschichten zu tun hat, kommt mehr aus dem indischen Raum. Dann ist es der großpersische Raum, wo es natürlich auch Handelsbeziehungen gab zwischen Indien und Persien. Und erst über diese beiden geografischen Regionen ist ja der ganze Stoff dann in die arabische Welt gekommen und ist natürlich dann dort auch mit gewissen Formelsprüchen, mit Geschichten, mit Weisheiten, mit islamischem Hintergrund dann vervollständigt worden. Und was ich weiß, gibt es erst so um 1450 eine erste arabische Ausgabe davon. Die habe ich natürlich nicht, die liegt im Museum in Paris. Aber man hat damals ja begonnen, das immer wieder zu übersetzen. Da hat es ganz viele Übersetzer gegeben. Und es war ja dann eine gewisse Manie, was den Orient betraf. Das betrifft ja jetzt auch meine zweite Vorliebe, also alles, was ägyptisch ist. Dieses Auswickeln von Mumien bei irgendwelchen englischen Partys, das gehört einfach zum guten Ton. Die Ägypter waren natürlich auch nicht dumm, die haben dann einfach Knochen genommen, haben die irgendwie zusammengebunden, irgendeine Binde drüber und zack, nach England exportiert oder wo immer hin. Ich habe das immer sehr lustig gefunden, diese Geschichten. Und das alles hat natürlich geholfen, die Geschichten aus Tausend und einer Nacht bei uns richtig bekannt zu machen. Und es gibt ja nicht nur diese alten Ausgaben, es gibt natürlich auch neue Ausgaben, das wird immer wieder neu aufgelegt auch. Es gibt Zeichentrickfilme dazu, es gibt Kinofilme dazu, also da gibt es ganz, ganz viel. Auch bekannte Künstler haben sich des Themas angenommen. Es gibt Opern, es gibt Operetten. Marc Chagall hat eine Serie gemacht, Illustrationen zu Tausend und einer Nacht. Und ich finde, das ist halt wirklich was sehr, sehr Schönes, man kann es in die Hand nehmen. Es riecht nach altem Papier, es ist toll illustriert. Ich habe sehr viele Ausgaben mit Farblithografien drinnen und die auch ganz verschieden natürlich erworben. Einerseits im Profi-Antiquariatshandel, aber auch bei Flohmärkten, wo man ganz billig wieder mal was findet. Das ist immer so das Ausgewogene, na, gebe ich jetzt viel aus oder gebe nicht viel aus. Aber man findet wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und eine meiner Lieblingsausgaben, die kommt so aus den 30er, 40er Jahren von einer Künstlergruppe, die mit dem Bauhaus zusammengearbeitet hat. Die haben sich El Pintor genannt. Das waren meines Wissens zwei Künstler aus der damaligen Sowjetunion mit jüdischem Hintergrund, die eben diesen Namen El Pintor gewählt haben, um jetzt unter Anführungszeichen nicht verdächtig zu erscheinen. Und die haben eine ganz tolle Ausgabe gemacht, wie ein Leporello, wo dann hinten auch diese Paläste aufgehen, die Gärten aufgehen, die Zelte des Sultans aufgehen. Das heißt, wo die Kinder sitzen, da gibt es richtig viel zu schauen, dreidimensional. Und auf der anderen Seite sitzt der Vorleser und liest eben den Text zum dazugehörigen Märchen vor. Das ist eine der, finde ich, originellsten Sachen, die ich finden konnte.
Also eigentlich sind das schon kleine Theater, könnte man sagen.
Ja, das kann man sagen.
Wie Papier- oder Erzähltheater.
Ja. Also diese Liebe zu Papier, und ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr zufällig ein Papiertheater kaufen können, in Tulln, eben direkt am Flohmarkt. Das war ein Zufallsfund, weil das war eine Riesenholzkiste und das war alles durcheinander hineingeschmissen. Aber wahrscheinlich kennen Sie es aus dem Theater auch so, wenn jemand das abgibt. Ja. Die Figuren nicht passend zu den Kulissen und alles kreuz und quer durcheinander, aber Gott sei Dank auch ein paar Programmhefte noch dabei, sodass man sehen kann, welche Personagen in welchem Stück vorkommen und dass das einmal so in einem ersten Aufräum-Event möglich war, diese Figuren zu ordnen. Und da habe ich auch eine 1001-Nacht-Geschichte, und zwar den Kalif von Bagdad, der war da dabei, den habe ich mir auch behalten. Den Rest habe ich einem Freund geschenkt, von dem ich wusste, dass er sowas unheimlich gern haben wollte.
Da haben wir auch eine Verbindung eigentlich zur Kuratorin unserer Ausstellung, der Frau Karin Neuwirth, die ja auch unter anderem für unsere Papiertheatersammlung im Theatermuseum zuständig ist. Und wie Sie gesagt haben, es ist tatsächlich so, auch bei uns wird es so abgegeben, es ist sehr viel auch noch unaufgearbeitet von dieser Sammlung, weil es sind große Schachteln, relativ ungeordnet, meist so, wie wir sie erhalten.
Ich denke, das ist aber das Schöne eben beim Sammeln, oder das erklärt vielleicht auch, warum viele Leute zu mir auch sagen, du, wenn ich am Flohmarkt gehe, ich finde überhaupt nichts, ich weiß nicht, was ich da kaufen soll. Ja? Wenn ich jetzt Schachtel sehe, die vielleicht ein bisschen angeschimmelt ist, wo drinnen das größte Chaos ist und ich habe keinen Bezug dazu und ich kann mir nichts vorstellen, dann kaufe ich das natürlich nicht. Aber wenn ich sowas sehe, ich weiß sofort, wie ist es, wenn das gereinigt ist, was kann ich damit machen, wem kann ich vielleicht auch eine Freude machen, wo kann ich selber verwenden. Aber das geht natürlich nur, glaube ich, wenn man viel sieht. Ich habe halt das Glück gehabt, sehr, sehr viel zu sehen in meinem Leben und auch sehr viele Museen besuchen zu können, sehr viele Privathäuser zu sehen, die alle tolle Sachen hatten, was wir zu Hause alle nicht hatten. Und wo ich gedacht habe, ja, puh, da gibt es eine Welt, die mir völlig fremd ist und da möchte ich ein bisschen eintauchen.
Ja, es ist wahrscheinlich so, je mehr man reist oder je mehr man sieht, je mehr man auch sammelt, desto mehr Bezug kann man herstellen und desto größer und breiter wird das Interesse wahrscheinlich im Laufe der Sammlerjahre.
Absolut richtig. Ja. Und ich habe auch gestern in Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch noch einmal geschaut nach diesen jemenitischen Lampen. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich war viel im Jemen zu einer Zeit, wo das noch möglich war. Und diese Lampen, die man sich so vorstellen muss, ein Metalldeckel unten, ein Metalldeckel oben und dazwischen Stoff, meistens einfaches Leinen, das dann gefaltet wird, so wie ein Lampion. Die waren ja in Sanaa noch die Straßenbeleuchtung, wie ich das erste Mal dort war. Mittlerweile ist ja alles kaputt oder, weiß ich nicht, die Elektrifizierung, die dann stattgefunden hat, wahrscheinlich auch schon wieder kaputt. Jedenfalls, diese Lampen, die sind wirklich wunderschön, die liebe ich, weil diese alten Metallspezialisten das ja noch so gut bearbeiten konnten. Da sind Koransprüche drauf, da sind irgendwelche floralen Elemente drauf. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, natürlich auch ganz glatte, einfache. Und ich habe gestern einmal eingegeben, im Internet einfach nur jemenitische Lampen und bin auf einen Link gekommen, wie scheint aus Deutschland, wo jemand diese Lampen neu gemacht, importiert und dort wirklich zu einem hübschen Preis verkauft. Also ich war erstaunt, dass jemand so viel zahlt für neue Lampen, aber sie haben natürlich eine besondere Atmosphäre, sie geben ein besonderes Licht. Man muss halt dabei bleiben, weil drinnen steckt die Kerze und das ist nicht so gut, wenn das zu brennen anfängt.
Wenn ich Sie noch fragen darf, was sozusagen die Highlights Ihrer Sammlung für Sie sind, beziehungsweise vielleicht kann man es anders formulieren, wenn es die Umstände erfordern würden, dass Sie sich von ganz vielen Gegenständen trennen müssten, bei welchen würde es am schwersten fallen? Was würden Sie wirklich sehr, sehr ungern hergeben?
Also die 1001-Nacht-Ausgaben, die würde ich versuchen auf jeden Fall zu behalten. Auch schon deshalb, weil die im ersten Möbel drinnen stehen, das ich mir seinerzeit gekauft habe. Das ist so ein kleiner Schrank aus der Jugendstilzeit, den ich liebe und die da ihren Platz gefunden haben. Die würde ich wahrscheinlich nicht hergeben. Und dann vielleicht auch noch meine Wachspapierblumensammlung von der Winterhilfe. Da gab es ja bei der Winterhilfe ganz viele Dinge, also Medaillen, Abzeichen, Briefmarken, Tonfiguren, Sternkreiszeichen, was immer. Aber diese Wachspapierblumen, die waren halt wie Schein besonders fragil. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe vor 20, 30 Jahren auf Flohmärkten eigentlich noch sehr schöne gefunden. Weil wenn die in einem perfekten Zustand sind, dann zeigen sie entweder eine Heilpflanze oder ein Kraut oder irgendwie eine bekannte Alpenblume und zeigen das auch immer in den verschiedenen Stadien der Existenz dieser Pflanze. Sprich, man sieht die Blüte, man sieht die Frucht, man sieht Knospen, man weiß, wie das ausschaut. Und da gab es dann noch so kleine Aufhänger dazu oder Schrifttafelchen, wo halt dann draufsteht, wofür man das verwenden kann. Ich meine, klar, arme Zeit, man muss mehr oder minder alles essen, was irgendwo wächst in Wald und Wiese. Und da steht halt dabei, wird verwendet für Tee, wird verwendet für Marmelade, wird verwendet für das oder das. Und ich habe seinerzeit sehr viel gekauft und das größte Glück war dann einmal so eine Kassette kaufen zu können, wo dann fast alle drinnen waren. Also das ist eins der Dinge, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht vollständig, aber es ist ziemlich vollständig, sagen wir so. Und ich habe gestern auch nachgeschaut und habe gesehen, dass es von der Winterhilfe ja ganz viele Dinge gibt und dass auch nach wie vor sehr viel angeboten wird, aber von diesen Blumen immer nur einzelne und wirklich ganz zerrupfte. Also so, dass man sagt, da ist jetzt eine ganz schöne Totterblume, die noch alle Blütenblätter hat, habe ich gestern nicht gesehen, ja. Und das würde ich auch nicht hergeben, vor allem das ist auch so klein, das kann man schneller mal irgendwo retten und mitnehmen.
Ich habe da auch noch in Erinnerung ganz besondere Kinderhäubchen aus China, die sie dann eigentlich, glaube ich, auf Müllplätzen gefunden haben, weil sie nicht mehr verwendet werden, aber die eine sehr schöne Bedeutung haben.
Ja, das stimmt. Das war so um 1981, glaube ich, das erste Mal in China. Ein Schulkollege von mir aus der Matura-Klasse hat Sinologie studiert und war dann viel in China, hat eine Chinesin geheiratet und ist also ganz diesem Land irgendwie verpflichtet. Und der hatte die Idee bei irgendeinem Matura-Treffen, ja, wir fahren doch alle jetzt einmal nach China. Und das haben wir auch gemacht, nicht die ganze Klasse, aber viele. Und da haben wir begonnen in der Provinz Yunnan. Also das ist im Süden von China mit der Hauptstadt Kunming. Das muss man sich vorstellen, so Stadt des ewigen Frühlings, da ist nie zu heiß, nie zu kalt. Das ist ganz toll, um eine China-Reise zu beginnen, um sich auch klimatisch darauf einzustimmen. Und damals erinnere ich mich, dass in Kunming ein einziges Hochhaus stand. Das war ein Fünf-Stern-Hotel vom Feinsten. Rundherum waren nur kleine Bauerngehöfte und ärmliche Häuschen und sonst nichts. Und wir haben uns alle gefragt, wie das möglich ist, weil das war so unwahrscheinlich. Da drinnen sind die Bediensteten herumgegangen mit Zwirn, Handschuhen und mit Gamaschen. Und es war unglaublich. Ja. Es standen überall Riesenmengen von Orchideen herum. Wir haben uns überlegt bei der Abreise, naja, wie wird das dort sein mit der Situation der Toiletten und so. Na gut, ich kann nur sagen, dort war das Badezimmer fast so groß wie meine ganze Wohnung. Es war toll. Und wenn man aber aus diesem Hotel rausgegangen ist, dann, da gab es auch beschämt noch keine wirklich funktionierende Müllabfuhr. Jedenfalls, da gab es überall so Berge auf den Straßen, wo halt Abfall lag. Jetzt nicht unbedingt Essensabfall, aber so, ja, was man halt nicht mehr braucht und wegschmeißt. Und mir ist aufgefallen, dass da immer so bunte Textilstückchen drinnen sind. Und dann habe ich das einmal rausgezogen und dann habe ich gesehen, ja, das sind ja so Häubchen und habe mich dann auch schlau gemacht, was das sein kann. Das sind Häubchen, die aus reiner Seide genäht wurden und die dann mit der Hand bestickt wurden. Und diese Häubchen haben Kinder getragen. Also die Idee war, dass die Kinder geschützt werden mit so einem Häubchen am Kopf, wenn oben die Geister fliegen und jetzt auf die Erde runterschauen und natürlich die kleinen Kinder sehen. Und die Häubchen sind aber mit sehr viel Symbolik bestickt und mit sehr viel Tiermotiven. Das heißt, die Häubchen schauen auch aus wie ein Katzenkopf oder wie der Kopf eines kleinen Tigers. Und wenn die Geister eben da drüber fliegen, dann sehen sie, ah, da mache ich jetzt besser nichts Böses, weil da unten rennt ein Tiger und mit dem kann ich es nicht aufnehmen. Und die sind von der Handarbeit sehr, sehr schön, also auch mit Seidenfäden bestickt. Und ich erinnere mich, ich habe die damals mitgenommen, in einen riesen Plastiksack gesteckt, alles, was ich da gefunden habe, und zugeschnürt, wenn mir schon klar war, da muss man aufpassen, jetzt wegen Schmutz, Insekten, was immer. Und ich habe dann, ich glaube, 2 Jahre lang diese ganzen Dinge selber gereinigt und auch selber, ich will nicht sagen restauriert, weil das kann ich vielleicht nicht, aber wenn irgendwelche Fetzen weghängt, sind die halt fixiert oder irgendwann einmal was angenäht oder wenn so ein Schmetterling aus Stoff oder aus Filz gemacht war, der da oben saß auf diesem Häubchen und der hat irgendwie einen lahmen Flügel gehabt, dann geschaut, wie ist das auf der anderen Seite gemacht, kann ich das wieder so in die Form bringen.
Wie ist das bei anderen Sammlungsgegenständen? Kommt es öfter vor, dass Sie Dinge auch restaurieren lassen oder herrichten lassen? Oder schauen Sie eher, dass sie von Haus aus von so guter Qualität noch sind, dass sich das erübrigt?
Ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut einschätzen, was ich selber restaurieren kann, was ich selber machen kann, sei es jetzt irgendwie so bei Stoff mit Faden und Nadel was zu machen. Oder was ich auch, glaube ich, ganz gut kann, ist Holz zu restaurieren. Also mein Vater war Tischler und ich war da viel mit ihm in der Werkstatt. Er war aber kein Kunsttischler, aber ich habe gewisse Sachen mitgekriegt, was halt geht und was nicht. Und habe jetzt, ich meine, da macht man auch immer Fehler und man lernt dann, wie immer im Leben, von den eigenen Fehlern. Ich will oft was sehr, sehr schnell machen und dann geht es nicht oder ich nehme zu viel von dem Öl und dann trocknet es nicht, ja, weil der Untergrund noch irgendwie was anderes beinhaltet, was vielleicht das wieder beeinflusst. Und dann wartet man oft Monate, bis irgendwas trocknet, dann wird es aber nicht trocken und dann kommt der Tag, wo dann ein Spachtel her muss und ein Glas Wein und sagt, so, jetzt ist es aus, jetzt reiße ich das alles wieder runter und holt das alles runter und schleift es noch einmal und mag es halt noch einmal. Aber ich glaube, so Holzgegenstände kann ich ganz gut mittlerweile machen. Ich kaufe auch viel alte Gegenstände für die Küche, irgendwie so alte Fleischschlägel, um Schnitzel zu klopfen. Wenn man die kauft, wenn die gewaschen wurden oder noch schlimmer in einer Waschmaschine vielleicht gewaschen wurden, dann schauen die ja furchtbar aus. So altes Holz, total trocken, grau. Und wenn man das nur einmal ölt mit Leinöl, dann schaut das aus wie neu. Das ist ganz toll. Und so kleine Sachen, das ist natürlich super, weil das geht erstens schnell, zweitens kann man es eigentlich gleich verwenden und kann halt dann, wenn man sieht, das zieht ein oder das ist schon wieder trocken, dann geht man da einfach nur mal drüber. Also das Restaurieren, das macht mir viel Spaß und ich könnte mir vorstellen, also wenn ich heute noch mal richtig jung wäre und vor einer Berufswahl stünde, wäre das was für mich und auch die Papierrestaurierung, weil da habe ich auch eine Freundin, die mit mir zufällig nicht im gleichen Gymnasium war, aber aus dem gleichen Dorf kam. Und sie durfte in ein, unter Anführungszeichen, besseres Gymnasium gehen. Die Wege haben sich getrennt und ich habe dann hier mal eine Arbeit gekauft und wollte das irgendwie schön herrichten lassen vom Papier her. Und da wurde mir die empfohlen und ich bin dann zu ihr und dann irgendwie sagte, ich weiß nicht, du redest so wie die Leute aus der Obersteiermark und sage, ja, und wo bist du? Und dann, das war köstlich. Ja. Und da haben wir uns wieder gefunden über das und ich war dann mehrfach in ihrer Werkstatt und habe ihm gesehen, wie von Sammlern da alte Stiche im Wasserbad schwimmen, wo man sich denkt, na, wie gibt es denn das, wie wird das jemals wieder was? Aber das wird. Und ich habe auch gesehen, von Mäusen zerfressene, ledergebundene Bücher aus Klöstern, die sie restauriert hat. Und das ist, glaube ich, schon ein wirklich schöner Beruf. Vielleicht auch viel zu wenig bekannt. Also mir hat noch nie wer erzählt, dass er Papierrestaurierung studiert oder macht.
Eine Sache vielleicht noch, bevor wir zu unserem zweiten Thema kommen. Sie haben ein bisschen das Stichwort jetzt mit den Mäusen und dem zerfressenen Leder gegeben. Ja. Es gibt auch Mäusefallen in Ihrer Wohnung. Und zwar nicht, um die Mäuse zu fangen, die in Ihrer Wohnung herumlaufen, sondern weil Sie auch die sammeln.
Ja, die Mäusefallen, das ist durch einen Zufall auch erst entstanden. Ich war in Usbekistan unterwegs und da saß auf einem Markt eine ärmliche Gestalt und hatte vor sich eine Mausefalle und sonst nichts zum Verkaufen. Und das war einfach irgendwie so herzzerreißend. Und diese Mausefalle, die hat er wie Schein selber gebaut. Das ist einfach ein Holzbrettel und dann ein handgemachtes Gitter drüber mit einer Klappe und hinten der Mechanismus, wo man eben Speck oder Käse oder was immer reingibt. Und das Lustige war, am Boden von dieser Mausefalle war von einer russischen Zeitung einfach das Papier draufgeklebt. Und entweder war es Zufall oder er hat es bewusst gemacht. Jedenfalls dort, wo die Maus rein soll, war ein Pfeil auf diesem Zeitungspapier. Und ich habe das so originell gefunden und konnte natürlich überhaupt nicht widerstehen, wusste überhaupt nicht, was ich mit dem Ding mache. Und solche Erlebnisse hatte ich dann immer wieder, dass ich dann irgendwann einmal 10 Fallen gehabt habe und gesagt, na, jetzt fange ich aber an, die zu sammeln, weil die sind ja echt ein Sammelobjekt. Aber es ist halt immer das Gleiche. Ich sehe irgendwas, was mich interessiert, wo ich mir denke, ja, das ist ja wirklich unglaublich. Und dann habe ich halt ein zweites und ein drittes und irgendwann wird es dann relativ viel davon.
Vielleicht eine Frage noch, die noch einmal zurückführt zu unserer Ausstellung Verehrt, Begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft, wo Sie für den Katalog ja auch etwas aus Ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt haben, nämlich diese ganz speziellen Folienplatten.
Ja,
Schallfolien. Oder Schallfolien heißt oder das eigentlich Flexibus. Richtig. Entschuldige.
Ja, das sind Schallplatten unter Anführungszeichen. Die hat es in meiner Jugend gegeben, so als Beilage bei den Bravo-Heften. Die hat es immer wieder als Reklameträger gegeben. Ich habe eine sehr schöne, wo zum Beispiel die Firma Puch aus Graz den Qualtinger was singen lässt über das Buchautor und wo das in der Firma, wie scheint, an die weitergegeben wurde, die halt jetzt ein neues Auto bestellt haben. Und das ist faszinierend, weil es da auch ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt. Besonders originell sind die viereckigen, weil das ist man nicht gewohnt. Wenn man hört Schallplatte oder Grammophonplatte oder was immer, denkt jeder rund. Ja. Aber da gab es plötzlich rechteckige oder quadratische Platten, die haben in der Mitte ein Loch. Also man stellt sich vor wie eine Postkarte in der Mitte mit einem Loch. Und dann ist zum Beispiel eine Stadt drauf, Ansicht von Budapest, in der Mitte des Loch. Und dann am Foto die Prägung, sprich die Rillen, wo das abgespielt wurde. Und man konnte das dann so, zum Beispiel jetzt mit einer berühmten ungarischen Melodie drauf geprägt, als Ansichtskarte verschicken. Und das gab es auch von Schauspielern, das gab es auch von Sängern, bis in die 80er, 90er Jahre hinein.
Mit Jazz-Feeling in der Stimme und Dialekt erreichte Marianne Ment in kürzester Zeit, international ein Star zu werden. Marianne, was hat eigentlich dazu beigetragen, dass es so rasch ging?
Ja, abgesehen davon, dass man immer eine gehörige Portion Glück braucht, ist es vielleicht bei mir darauf zurückzuführen, dass ich 4 Jahre lang als Musikerin und Sängerin in einer Band durch halb Europa unterwegs war und eben dadurch sehr viel Routine gesammelt habe und mich seit einem Jahr als Solistin spezialisiert habe.
Sie haben öffentlich Ihre Sympathie für Bundespräsident Jonas bekundet. Warum haben Sie das eigentlich getan?
Ja, ich finde ihn unerhört sympathisch und ich glaube auch, dass er seine Sache bis jetzt sehr gut gemacht hat. Und außerdem ist er sehr korrekt und deshalb bin ich dafür, dass Jonas weiterhin Bundespräsident bleibt.
Der Berg muss nicht wandern, der hat sein Fundament. Der wird im Leben nie verstehen, warum der Mensch so rennt. Nur weil ich heute kein Berg bin und nicht versteinern will. Drum muss ich gehen, auch ohne Ziel. A Wüste liegt ruhig da, die tut sich gar nichts an. A Wüste hat von vornherein einen Stammplatz in der Sonne. Nur ich muss mein noch finden und ist er noch so weit? Ich find ihm sicher, gibt's mir Zeit. Das Meer muss nicht schwimmen, weil das hat seinen sicheren Strand. Nur ich muss meine Hände bewegen, sonst komme ich nie ans Land. Das Meer hat sein Schicksal, das hat einen tiefen Grund. Ich such mein Schicksal noch zu jeder Stunde.
Ich möchte noch zu einem zweiten Thema kommen, das natürlich auch mit Sammeln zu tun hat, aber Sie, glaube ich, selber ordnen es nicht Ihrer Sammelleidenschaft so sehr zu, nämlich die Herausgabe des Buches My Stage is My Kitchen, wo Sie den ersten Lockdown genützt haben, um in den Theatern, die ja nicht spielen konnten, Schauspielerinnen, Schauspieler, die Regisseure, die Dramaturgie, Leute aus der Technik, dem Reinigungspersonal, Portierloge, also quer durch sozusagen anzusprechen und nach Kochrezepten, ich glaube im Tausch gegen medizinische Rezepte zu fragen. Und die meisten Kochrezepte haben sie handschriftlich bekommen, was einen ganz großen Reiz natürlich ausmacht, beziehungsweise sogar mit kleinen Illustrationen. Und letztlich ist eben ein Buch herausgekommen. Ich weiß nicht, ob das von Haus aus der Plan war oder ob das erst im Lauf des Prozesses sozusagen passiert ist. Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie Sie zu der Idee gekommen sind und auch wie die Theatermenschen darauf reagiert haben und wie dieser Prozess bis zum Buch verlaufen ist?
Also es war so, im Lockdown durfte ich ja die Theater nicht betreten. Die Leute haben aber nach wie vor ihre Rezepte, Überweisungen und so weiter gebraucht. Und es ging halt alles über Telefon und E-Mail. Und dann war natürlich immer die Frage, ja, und was machst du gerade? Und so, ja, ich tue ausmisten, kochen, putzen. Also kochen kam fast von jedem. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich nett, wenn die so viel kochen, wenn das wirklich wahr ist, dann sage ich doch, okay, ich schicke dir dein Rezept, aber schick du mir bitte auch eins. Und das hat einmal 2-3 Wochen gedauert, bis das erste kam und dann auch das zweite und dann sehr schnell weitere Rezepte. Und dann hatte ich die einmal alle beieinander und sagte, ja, das ist ja super, weil das sind zum Teil wirkliche Kunstwerke gewesen. Also da gibt es Leute, die haben sich so viel Zeit genommen, die haben ganze Aquarelle dazu gemacht, gezeichnet, Collagen gemacht, ein Gedicht geschrieben. Also es war dann ein buntes Sammelsurium. Und meine erste Idee ist gewesen, ich werde es einfach jetzt nur kopieren und mit so einer Spiralheftung machen und dann einfach, ich weiß nicht, unter die Leute bringen oder zumindest denen einmal geben, die an dem Projekt teilgenommen haben. Und dann habe ich das mehreren Leuten gezeigt, die aber alle der Meinung waren, das ist ganz toll und da muss man mehr machen. Und ich habe dann einen Verlag gefunden im Lungau, die auf das draufgesprungen sind. Also die Wiener Verlage waren eher zurückhaltend, die haben gesagt, na, jetzt das Kochbuch nicht schon wieder und so. Aber der Lungauer Verlag hat gesagt, das machen wir und hat mir dann auch einen tollen Grafiker in die Hand gegeben. Und dann hat es doch gedauert bis Ende August, September und dann war das Ding einmal im Druck. Und ich war dann auch sehr glücklich, wie ich gesehen habe, was da rausgekommen ist. Und das Buch hat auch sehr gute Resonanz gefunden, weil eben das Handschriftliche, wie Sie sagen, das ist ungewohnt. Und die Illustrationen, ja, Fotostrecken, es konnte jeder machen, was er wollte. Und ich habe dann zu jedem Rezept noch so ein paar Zeilen dazu geschrieben, was mich eben mit der Person verbindet, die jetzt dieses Rezept bereitgestellt hat.
Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Buch, sehr, sehr ansprechend. Mich hat auch erstaunt, dass die Handschriften der Theatermenschen so gut lesbar sind.
Ja, nicht alle, aber die meisten. Und das war für mich auch schön, weil ich kenne natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Ich kenne sie von den Proben und ich kenne sie, wenn sie sonst in die Sprechstunde kommen. Aber ich wusste von keinem, wie schaut die Handschrift jetzt von dem aus. Und das war für mich ganz neu. Und ganz neu war ja auch diese unheimliche Kreativität. Ich meine, die konnten nicht spielen, die konnten nichts machen, aber die mussten diese Kreativität irgendwo ausleben. Und es ist wirklich gar kein Rezept gekommen, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt fad oder so. Überhaupt nicht. Ja. Das war ganz, ganz neu für mich, diese Erfahrung.
Haben Sie die Rezepte auch nachgekocht zum Teil?
Ich habe sehr viel nachgekocht. Es fehlt mir noch, glaube ich, 2 oder 3, die ich noch nicht gemacht habe. Eins meiner Lieblingsrezepte jetzt vom Buch her, das sind die Krammelbogatschen von Christoph Krutzler, der im Burgenland sitzt und der ein Rezept ausgegraben hat von seiner Tante, die 2 Teige macht und diese 2 Teige dann zusammenführt und eben dann diese Krammeln reingibt. Und das ist so toll beschrieben und so lustig auch beschrieben. Das will ich machen, aber wenn ich dann den ersten Absatz lese, denke ich, na, das ist aber wirklich kompliziert, da muss man mal ein verregnetes Wochenende haben, um das zu machen. Aber es sind viele Rezepte drinnen, die ganz schnell gehen, die wirklich sehr leicht nachzukochen sind und die fantastisch schmecken.
Ich habe mir gedacht, ich werde die Topfentorte von Markus Meyer ausprobieren. Die scheint nämlich sehr, sehr einfach zu sein. 10 Minuten Vorbereitung und bestimmt köstlich zu schmecken. Und was ich auch sehr schön fand, war vielleicht nicht so im Detail ein Rezept, aber vom Udo Samel haben Sie eigentlich so eine Menüliste für mehrere Wochen bekommen.
Ja, der Udo Samel ist selber leidenschaftlicher Sammler. Der Udo sammelt Glasvasen, und zwar diese geschnittenen französischen Glasvasen von berühmten französischen Manufakturen. Und wir haben uns immer wieder im Dorotheum getroffen. Ja? Also jeder sucht was anderes, aber man kommt immer wieder zusammen. Und er ist ja aus Wien weg und lebt jetzt in Berlin. Und ich habe mir an das erinnert und habe gedacht, naja, sammeln und kochen und so. Ich wusste nicht, ob er kocht, das wusste ich nicht. Ja? Aber jedenfalls habe ich wieder seine Telefonnummer ausfindig gemacht und habe ihn angerufen. Und er hat dann gesagt, ja, er braucht mir überhaupt kein Rezept schicken, weil er hat schon alles fertig. Und ich habe mich gar nicht ausgekannt, was er eigentlich meint. Und er hat dann gesagt, er führt eine Art Corona-Tagebuch, wo er seit Beginn von Corona jetzt aufschreibt, jeden Tag, was er kocht, was er isst, was gut war, wann die Weinlieferung kommt. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht der richtige Auftakt für dieses Kochbuch, weil dann können wir das als erstes Rezept, jetzt unter Anführungszeichen, reinnehmen, dass man mal sieht, da ist jemand, der hier wirklich genau Tagebuch führt, und ja, ich habe das sehr nett gefunden, auch dass er das zur Verfügung gestellt hat.
Ja, und das ist wirklich ein Buch, das ich nur empfehlen kann, ein wunderbares Geschenk auch an Menschen, die gern kochen, aber die auch Interesse daran haben, was unsere Burgtheaterstars oder auch die Menschen im Hintergrund kochen.
Ja, es ging vor allem um die Menschen im Hintergrund, gell? Weil wenn man sagt Theater, natürlich, man denkt immer Burgtheater, aber jetzt nicht nur, weil ich auch in den anderen Theatern bin, aber ich habe mit allen zu tun. Und zu mir kommt der Reinigungsdienst, genauso wie jetzt der tolle Regisseur, der international ein Star ist. Ich wollte allen ein Forum bieten.
Vielleicht noch zu Ihrer Tätigkeit als Ärztin in den Theatern. Hat das dazu geführt, dass Sie mehr Interesse, also Sie haben vielleicht vorher natürlich auch schon Interesse fürs Theater gehabt, aber hat das sozusagen die Liebe zum Theater und die Nähe zum Theater jetzt auch als Zuschauerin bei Ihnen vergrößert, oder
wie
hat sich das ausgewirkt?
Ich sehe ja alle Aufführungen, also ich sehe alles, was gespielt wird in den Häusern, für die ich zuständig bin, und das ist schon eine große Freude. Ja, das ist wirklich eine große Freude, einerseits immer wieder die neuen Schauspielerinnen, Schauspieler zu sehen, Stücke, die man mal vor 20 Jahren gesehen hat, dann plötzlich in einer ganz anderen Inszenierung wieder zu sehen. Das ist wirklich Freude pur, und ich liebe das sehr. Mir gefällt das sehr gut. Und ich liebe auch die Theaterstücke, in denen natürlich was gekocht wird. Es kommt ja ganz viel Essen vor im Theater. Ich denke jetzt nicht nur an die berühmten Brandteig-Krapferl, da bei Rita Denefoss, aber es gibt ja ganz viel Essen, mit denen jemand vergiftet wird, oder Essen, das einfach von der Requisität am Tisch gestellt wird, wo der Zuschauer nicht weiß, ist das jetzt Plastik oder essen die Schnitzel wirklich oder was ist das? Ja. Das interessiert mich, und das finde ich immer sehr, sehr lustig.
Ja, Frau Nosch, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sie haben uns einen großartigen Einblick in Ihre Sammelleidenschaft und in die großartigen Kochkünste bedeutender Theatermenschen gegeben. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Ihnen enden, auch aus dem Katalog zu unserer Ausstellung. Sammeln ist gelebte Leidenschaft pur. Freude zu haben an Dingen, die anderen völlig nutz- und wertlos erscheinen. Was gibt es für die Sammlerseele Erhebenderes, als auf Flohmärkten zwischen Barcelona und Moskau zu stöbern, entzückt fündig zu werden, obendrein noch erfolgreich zu feilschen und einen wahren Schatz zu heben. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. In unserem nächsten Podcast spreche ich mit Rudolf E. Olsiner. Er sammelt seit 40 Jahren beinahe alles, wie er meint. Sein Schwerpunkt ist Österreich, und er ist vor allem angetan von bedrucktem Papier, Dokumenten, Schulheften, Büchern und vielen, vielen mehr. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Die Ausstellung Verehrt, Begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft ist noch bis 18. April 2022 im Theatermuseum in Wien zu sehen. Den Katalog zur Ausstellung erhalten Sie in unseren Museumsshops oder online unter shop.km.at.